D-Radio Wissen. Update.
In Russland zu leben und Angst zu haben, das passt nicht zusammen. Hätte ich Angst, wäre ich ausgewandert.
Das sagte der russische Oppositionspolitiker Boris Nemtsov vor gut 4 Jahren in einem Interview mit der Deutschen Welle. Jetzt ist er tot. In der Nacht zu Samstag wurde er mit 4 Schüssen auf offener Straße in Moskau ermordet, in Blickweite des Kreml. Was steckt wohl hinter der Tat und wie geht Russland damit um? Der Mord an Boris Nemtsov ist unser Top-Thema im Update. Mein Name ist Vivien Leue. Hallo.
Update. Ich habe Nemtsov auf vielen Kundgebungen erlebt. Ich habe auch gelesen, was er über Putin schrieb. Das war sehr kritisch. Er war ein aufrichtiger Mann, der keine Angst kannte. Er hätte ja irgendwo im Ausland leben können, aber nein, er ist in Russland geblieben und hat einen Weg gewählt, der leider so traurig endete.
So wie dieser Demonstrant äußerten sich gestern viele Menschen auf Moskaus Straßen. Bis zu 70.000 sind gekommen, um für den Ermordeten zu marschieren. Zwar standen zuletzt Oppositionelle wie der Internetaktivist Alexei Nawalny stärker im Rampenlicht als der 55-jährige Nemtsov, aber er war eine Art Politveteran, den auch die ältere Generation kannte. Unter Boris Jelzin war Nemtsov in den 90er Jahren Vizeministerpräsident. Zum Regierungskritiker entwickelte er sich erst, nachdem zur Jahrtausendwende Wladimir Putin an die Macht kam. Über den sagte Nemtsov in dem Interview vor 4 Jahren:
Mein Ziel ist, Russland von Gaunern und Dieben zu befreien und von Putin. Er ist ein Symbol der Gauner und Diebe.
Jetzt wird spekuliert, ob das zu viel Kritik war, ob Nemtsov letztlich genau diese Art der Putin-Schelte zum Verhängnis wurde. Der Duma-Abgeordnete Dmitri Gudkov spricht deshalb von einem politischen Mord.
Entweder ist der Auftrag von ganz oben gekommen oder wir haben es mit einem Monster zu tun, das von unserer Staatsmacht kreiert wurde, als Ergebnis der Hasspropaganda.
Was genau meint Gudkov damit, dass die Staatsmacht ein Monster erschaffen hat? Der russischstämmige Schriftsteller Wladimir Kamina erklärt es hier bei der Radio Wissen so.
Wenn man so viel Hass, so viel Böses sieht, wenn die Menschen jeden Tag auf allen staatlichen Fernsehkanälen zu sehen bekommen, wie böse die Opposition ist, wenn diese Oppositionelle, und Nemtsov war ein führender Oppositioneller, als Nationalverräter beschimpft und verschmäht wurden, dann ist das nur eine Frage der Zeit, bis die Menschen sich fragen, wieso leben sie noch überhaupt?
Während also die russische Opposition auf Putin und sein Regime zeigt, sehen russische Regierungsanhänger westliche Verschwörungen hinter der Tat. Denn da es bis jetzt noch keine handfesten Ermittlungsergebnisse gibt, sprießen die Spekulationen. Kommunistenführer Gennadi Sjuganow sagte in einer politischen Talkshow des russischen Fernsehens:
Man muss bei den Ermittlungen doch von der einfachen Frage ausgehen, wem nützt das Verbrechen? Dem Kreml nicht, der Opposition nicht, der regierenden Partei auch nicht. Es nützt denen, die das Bombardement Jugoslawiens organisiert haben, die die Kriege im Nahen Osten und den Maidan entfacht haben.
Damit meint Sjuganow den Westen und allen voran die USA. Ähnlich sieht es ein Abgeordneter von Putins Regierungspartei.
Es gibt doch Dutzende Fälle von Operationen für einen Regimewechsel. Sie sind detailliert beschrieben und fast immer haben Sakralmorde die farbigen Revolutionen begleitet. In Jugoslawien, in Georgien, in der Ukraine. Diese Morde gehören zur Technologie der Regimewechsel.
Nemtsov als Opfer eines Sakralmordes, der quasi als Aufhänger für eine Revolution herhalten soll. Diese Theorie hört man seit dem Wochenende öfters in Moskauer Regierungskreisen. Nemtsov selbst hat sich übrigens gegen eine Revolution ausgesprochen. In dem Interview mit der Deutschen Welle vor 4 Jahren sagte er:
Leider enden Revolutionen in Russland üblicherweise mit Blutvergießen. Daher bin ich ein Gegner von Revolutionen und Anhänger einer friedlichen Wende. Wir müssen alles geben, damit Russland auf friedlichem Wege wieder eine Demokratie wird.
Kein Kommentar. Doch, Meinung.
Auch in den sozialen Netzwerken wuchern die Verschwörungstheorien auf der einen und die Trolle auf der anderen Seite. Es gibt nur wenige Kommentare, die einigermaßen klar und vernünftig sind. Um sie hier zu wiederholen, wir haben es trotzdem versucht. Words Like Swords kritisiert zum Beispiel das Auftauchen vieler Experten, die ihre Vermutungen zum Tod Nemtsovs anstellen. Da heißt es bei Twitter, dass im trüben Fischen zu Nemtsov in den Medien ist peinlich. Wenn keiner weiß, was passiert ist, dann gibt es eben keine Experten. San Vio meint dagegen auf Facebook, auch tausende von Kommentartrollen in den Social Medias, feinste Propaganda von Regierungsseite, können irgendwann nicht mehr die Wahrheit verbergen und das russische Volk täuschen. Die Wahrheit siegt immer, auch wenn sie oft einen sehr langen Anlauf braucht. Wilhelm Landwirt findet dagegen, dass man von einer Zäsur, wie in einigen Medienberichten beschrieben, nicht reden kann. Moskau ist nicht Russland. Jenseits der Grenzen der Stadt findet die Sympathie für die USA und NATO ein jähes Ende. Was sind ein paar Zehntausende Demonstranten im Vergleich zu den 13 Millionen Einwohnern Moskaus? Der 500. Teil der pro-westlichsten Stadt Russlands war auf der Straße.
Was sonst noch wichtig war?
Der Kinderpornoprozess gegen Sebastian Edati ist eingestellt worden, gegen die Zahlung von 5.000 Euro. Voraussetzung für die Einstellung des Verfahrens war, dass Edati die ihm vorgeworfenen Taten zugibt. Das hat er heute getan. Sein Anwalt las vor Gericht ein entsprechendes Statement vor.
Darin hatte Edati erklärt, er habe mit seinem Bundestagslaptop Dateien heruntergeladen. Auch sei er in Besitz einer CD und eines Bildbandes gewesen. Er habe eingesehen, dass er einen Fehler begangen habe.
Die Staatsanwaltschaft hatte dem 45-jährigen ehemaligen Bundestagsabgeordneten vorgeworfen, Kinder- und jugendpornografische Schriften besessen zu haben. Die Einstellung des Verfahrens bedeutet für Edati jetzt, dass er juristisch eine weiße Weste behält. In Los Angeles haben Polizisten einen unbewaffneten Obdachlosen erschossen. Sie wollten den Mann vor einer Notunterkunft festnehmen. In der Nähe hatte es einen Raubüberfall gegeben. Was dann passierte? Hat ein Passant mit seinem Handy gefilmt und ins Netz gestellt. Das Video zeigt, wie vier Polizisten den Obdachlosen zu Boden werfen, weil der versucht hatte, sich zu wehren. Sie schlagen den Mann ins Gesicht und versuchen, ihn mit einem Elektroschocker außer Gefecht zu setzen. Offenbar hat der Obdachlose in dem Gerangel versucht, nach der Dienstwaffe eines Polizisten zu greifen. Dessen Kollege ruft etwas, zieht dann seine Pistole und schießt auf den Mann. Direkt danach schießen auch zwei andere Polizisten, und zwar mehrmals. Jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft. Fußballer des VfB Stuttgart und des SC Freiburg sollen in den späten 70er und 80er Jahren gedopt haben. Diesen Vorwurf erhebt ein Mitglied einer Kommission, die Verstrickung der Uni Freiburg beim Doping aufklären soll. Andreas Singler schreibt in seiner Mitteilung, dass in Stuttgart Anabolika in größerem Umfang genutzt wurden, während Doping in Freiburg nur punktuell nachweisbar sei. Damit habe man zum ersten Mal Beweise, dass es systematisches Doping mit Anabolika im deutschen Profifußball gab. Die Leiterin der Kommission hat die Vorwürfe bestätigt. Sie ergeben sich aus Akten über einen früheren Freiburger Sportmediziner. Auch in Europa gibt es noch Folter, das sagt zumindest der Generalsekretär des Europarates Torbjörn Jagland. Er forderte, dass die 47 Mitgliedsländer des Europarates weiter energisch gegen Folter und Gewalt durch Polizisten vorgehen. Auch unzumutbare Haftbedingungen sind demnach weiter ein Problem. Anlass von Jaglands Rede war eine Konferenz über die Arbeit des Anti-Folter-Komitees des Europarates. Das Komitee kontrolliert unter anderem Gefängnisse und Polizeidienststellen. Es meldet den Regierungen Missstände und gibt auch Verbesserungsvorschläge. Wenn keine Besserung eintritt, kann das Anti-Folter-Komitee eine öffentliche Rüge aussprechen.
Was noch wichtig wird.
Ab morgen kommt es in mehreren Bundesländern zu Lehrerstreiks. Dazu hat die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, kurz GEW, aufgerufen. Aktionen sind in Nordrhein-Westfalen, Berlin, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Bremen geplant. Laut GEW fällt dort an vielen Schulen Unterricht aus. Die Lehrer reagieren damit darauf, dass die zweite Tarifrunde des öffentlichen Dienstes letzte Woche ohne Ergebnis beendet wurde. Kleinere Streiks gab es schon heute in Bayern und NRW. In der Uniklinik Essen und bei den Autobahnmeistereien in Bayern legten mindestens 500 Angestellte ihre Arbeit nieder.
Und sonst in der Welt?
Ein afrikanischer Staatschef, der am Ende seiner Amtszeit einfach in Rente geht und der sein Land auch noch gut regiert und vorangebracht hat. Den gibt es. Er heißt Hifikepunye Pohamba und ist noch für einige Monate Präsident von Namibia. Für seine politische Leistung bekommt er einen Preis, den Mo Ibrahim Preis. Der ist nicht nur eine Ehre, sondern lohnt sich auch finanziell, denn wer mit ihm ausgezeichnet wird, bekommt 5 Millionen Dollar, verteilt auf 10 Jahre. Und sollte der Preisträger danach noch leben, gibt es weitere 200.000 Dollar jedes Jahr als Rente. Die Jury hat sich für Pohamba entschieden, weil der dieses Jahr die Macht freiwillig abgibt und gleichzeitig in den letzten 10 Jahren in Namibia einiges bewegt hat. Die Lebenserwartung ist zum Beispiel deutlich gestiegen und deutlich weniger Menschen leben unter der Armutsgrenze. Der Preis ist gestiftet von einem Geschäftsmann von Mo Ibrahim, der aus dem Sudan stammt. Er will damit afrikanische Vorbilder belohnen. In den vergangenen 3 Jahren war der Preis nicht vergeben worden, weil ihn aus Sicht der Jury niemand verdient hatte. In Pakistan erkranken wieder deutlich mehr Menschen an Kinderlähmung. Jetzt gehen die Behörden hart gegen Familien vor, die sich weigern, ihre Kinder impfen zu lassen. In mehreren Provinzen an der Grenze zu Afghanistan hat die Polizei etwa 500 Väter festnehmen lassen. Der pakistanische Gesundheitsminister sagte, dass er Impfverweigerung nicht mehr hinnehmen werde. Die meisten der Poliofälle waren letztes Jahr in dieser Gegend im Nordwesten Pakistans registriert worden. Dort sind die islamistischen Taliban stark. Sie sehen in den Impfkampagnen der Regierung antimuslimische Aktionen und behaupten, die Spritzen würden unfruchtbar machen. Ärzte und Pfleger, die Kinder impfen wollen, werden in Pakistan regelmäßig angegriffen. Die Bollywood-Schauspieler Shah Rukh Khan, Salman Khan und Aamir Khan sind in Indien Superstars. Und sie sind alle Muslime. Und genau das hat eine Politikerin der indischen Regierungspartei jetzt kritisiert, von der hindu-nationalistischen BJP. Sie hat Hindus aufgerufen, die Filme der Schauspieler zu boykottieren. Wörtlich sagte sie nach Angaben der indischen Zeitung Hindustan Times, unsere Kinder bekommen von den Khan-Filmen nicht die richtigen Werte vermittelt, denn die Filme unterstützen den Liebes-Dschihad. Mit diesem Ausdruck Liebesdschihad unterstellen Hindu-Nationalisten, dass Muslime gezielt hinduistische Mädchen verführen und sie zwingen, zum Islam zu konvertieren. Die Sprecherin der Regierungspartei forderte die Hindus in Indien auf, mehr Kinder zu zeugen, damit der Anteil der Muslime an der Bevölkerung nicht größer wird.
Wissensnachrichten.
In den Urlaub fahren und dort dann nebenbei auch noch was Gutes tun. Viele Reiseanbieter haben sowas mittlerweile im Programm. Das nennt sich Voluntourismus, also eine Mischung aus Volunteer und Tourismus. Das ist aber nicht immer so gut, wie es jetzt klingt, sagt eine neue Studie, die heute in den Wissensnachrichten Thema war. Tina Kiesling hat sie sich angeschaut. Tina, was ist denn das Problem?
Also ganz grob zusammengefasst, es wird schwierig, wenn die Anbieter mehr Wert darauf legen, dass sie möglichst viele Kunden durch ihre Projekte jagen und entsprechend Geld verdienen und dabei die Projekte an sich in den jeweiligen Ländern aus den Augen verlieren.
Und woran macht die Studie das fest?
Also die Autoren sind von NGOs wie Brot für die Welt und dem Arbeitskreis Tourismus und Entwicklung und die haben sich 44 kommerzielle und nicht kommerzielle Anbieter genauer angeschaut. Da ging es dann darum, was die Veranstalter von ihren Volunteers vorher verlangen, also zum Beispiel, muss man einen Lebenslauf oder ein polizeiliches Führungszeugnis abgeben? Oder wie werden die Leute vorbereitet und wie lange bleiben sie dann in den Projekten? Dabei kam heraus, dass die Mehrheit der Anbieter sehr wenig bis gar nichts voraussetzt, noch nicht mal besonders gute Sprachkenntnisse. Außerdem sind die Aufenthalte oft sehr kurz, in der Regel 2 Wochen. Und dann kannst du oft auch einsteigen, wann du willst. Es gibt da keine fixen Termine. Das ist für dich als Kunde gut. Für die Projekte vor Ort bedeutet das aber oft einen ganz hohen Arbeitsaufwand bei geringem Nutzen.
Ja, das klingt jetzt so, als sollte man von Voluntourismus eher Abstand nehmen.
Prinzipiell ist da ja nichts dran auszusetzen. Der Gedanke dahinter ist ja auch gut. Die Studie gibt dann auch Tipps für die Leute, die das gerne machen möchten. Die sagen eben, schaut euch die Angebote und den Veranstalter genau an. Wie wird man da vorbereitet und vor Ort betreut? Und checkt euch selbst. Also was könnt ihr leisten? Was wollt ihr wirklich vor Ort? Ein spannendes Abenteuer? Dann macht lieber eine Klettertour. Oder wollt ihr wirklich helfen? Und dann eben auch investiert Zeit. Also wer in einem Waisenhaus arbeiten will, der sollte mindestens ein halbes Jahr dort sein, sagen die Autoren, schon allein der Kinder wegen, die sich dann nicht alle 2 Wochen an jemand Neues gewöhnen müssen.
Gehen wir mal zurück zu uns nach Deutschland und zu unserem liebsten Freund, dem Hund. Da gab es auch heute eine Studie einer US-Anthropologin, die demnächst ein Buch veröffentlicht, mit der These, dass uns der Hund in der Evolution den entscheidenden Vorteil brachte.
Pat Shipman heißt die Anthropologin und sie geht davon aus, dass es das Gespann Mensch-Hund schon viel länger gibt als bisher angenommen. Als Beweis nennt sie 33.000 Jahre alte Knochenfunde, die belegen sollen, dass das keine wilden Wölfe, sondern schon gezüchtete Wolfshunde waren, weil deren Schnauzen zum Beispiel kürzer waren und die mehr Zähne hatten. Das war zu einer Zeit, in der der moderne Mensch nach Europa wanderte, wo er eben auf den Neandertaler stieß. 2000 Jahre später ist der Neandertaler verschwunden. Chipman sagt, weil wir uns mit Wölfen zusammengetan haben, haben wir uns in der Hackordnung unanfechtbar auf Platz 1 gesetzt. Die Wölfe haben die Beute gejagt, bis die erschöpft war. Da konnten die Menschen Energie sparen. Am gefährlichsten für Wölfe ist dann der Angriff auf die Tiere selbst. Und das haben dann wiederum die Menschen mit ihren Waffen übernommen. Also eine absolute Win-Win-Situation für beide Seiten, bei der Neandertaler dann nicht mehr mithalten konnte.
Ja, auch nicht mithalten kann wohl unser Gehirn im Vergleich zu dem eines Chinesens, habe ich gehört, heute bei dir in den Nachrichten, zumindest was die Aktivität beim Sprechen anbelangt.
Genau, Neurolinguisten aus Peking haben herausgefunden, dass Chinesen sowohl ihre linke als auch ihre rechte Hirnhälfte nutzen, wenn sie sprechen. Menschen, die im Vergleich dazu Englisch sprechen, nutzen dagegen nur die linke. Eine Erklärung wird auch gleich mitgeliefert. Chinesisch ist, wie zum Beispiel auch Thai oder Vietnamesisch, eine tonale Sprache. Das heißt, die Tonlage, mit der du Wörter aussprichst, ist entscheidend. Während Sprache sich sonst vor allem in der linken Hirnhälfte abspielt, ist rechts für die Wahrnehmung von Musik zuständig und deswegen vermuten die Wissenschaftler, arbeiten bei tonalen Sprachen beide Hälften.
Wunderbar, vielen Dank, Tina.
Wetter.
Der Abend ist häufig verregnet und in den Bergen schneit es auch. In der Nacht wird es dann nach und nach trockener. Morgen bekommen der Süden und Osten erstmal häufig Sonne ab, im Westen und Norden regnet es wieder und diese Schauer ziehen dann später über das ganze Land. Dazu werden es 5 bis 11 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr und als Podcast auf dradiowissen.de.